Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nani, dem Anime Talk. Wir sind heute bei der 59. Folge des Podcasts mit der fabelhaften und einzigartigen Jolina.
Das hey, ist sie. Und ich bin das nicht. Und wir haben natürlich auch wieder den fantastischen Host der heutigen Sendung. Und auch immer wieder dabei.
Es wird immer holpriger und holpriger.
Es wird immer holpriger. Aber natürlich Wirt. Wirt ist natürlich auch dabei. So.
Das ist super. Oh Mann. Ich muss erst mal gucken. Wir machen jetzt 59 Folgen lang. Aber trotzdem sind die Animationen holpriger denn je. Also das muss man auch schaffen.
Ja.
Bevor wir loslegen mit den ganzen Anime, die wir dieses Jahr geguckt haben, eine Kleinigkeit noch für euch da draußen, eine kleine Info, und zwar geht es darum, dass wir eine kleine Pause machen werden für den nächsten Monat und voraussichtlich erst im April wieder da sind. Ich muss gerade überlegen, welchen Monat wir sind, aber ja, es ist Anfang Februar, wir sind im April wieder für euch da, wir sind kurz weg, genießen ein paar neue Anime, alte Anime, entspannen uns ein bisschen und sind natürlich dann wieder für euch da für die 60. Folge. Es ist jede Folge ist für mich immer wieder so ein Fest, wo ich einfach feststellen muss, damn, es ist ein weiter Weg.
Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde, 60 Folgen ist schon besonders.
Es ist besonders, vor allem wir als kleiner Podcast aus zwei Personen und Leute, die einen Podcast beginnen, gibt es viele. Aber die es dann auch wirklich durchziehen über die Jahre und auch so viele Folgen aufbauen, ich finde das schon, da kann man sich selbst auf die Schulter klopfen, ne? Da kann man sich schon selbst auf die Schulter klopfen, das ist hervorragend. 60 Folgen, was haben wir diesmal für die 59. Folge? Mhm. Ich sehe gerade, du hast einige alte Sachen geguckt, beziehungsweise es sind zweite Seasons größtenteils oder zweite Hälften und es ist bei mir auch. Ist bei mir eher was Neues, aber es sind auch eher so was kurzlebige Sachen, die ich gefunden habe. Womit wollen wir am besten anfangen? Was denkst du? Womit hast du am meisten Lust gerade?
Ich überlege mal, ob ich einfach mit dem ersten von mir anfange, quasi mit den Muckis.
Mit den Muckis. Hau mit raus. Den Muckis.
Genau. Wir sind, also gerade läuft ja viel, also in der Season laufen auch teilweise wieder einige Fortsetzungen. Unter anderem natürlich auch die Fortsetzung von Muschel, also Muschel Season 2. Ist ja, die erste Season lief ja, glaube ich, erst Ende letzten Jahres. Ich weiß nicht, ob da eine Pause zwischen war oder nicht, aber wenn, dann war die Pause sehr, sehr kurz.
Ich glaube, so im Sommer oder so im Herbst war das, ja? Ja, ungefähr. Aber ich glaube, die Pause war recht kurz.
Und jetzt geht es in dieser Season direkt schon mit der zweiten Season weiter bei Muschel. Und für die, die nichts vom Muschel gehört haben und vielleicht noch nicht so richtig wissen, was labert die jetzt hier für einen Maschendrahtzaun? Muschel ist eine Zusammensetzung von Mush und Muscle, weil unser Protagonist heißt tatsächlich Mush Bernadette. Und es spielt im Prinzip in der Welt, ich will nicht zu viel verraten, aber so ein bisschen, damit ihr so ein Feeling dafür bekommt, spielt in so einer magischen Welt und könnte sagen, ja okay, der hat, wenn man die Analogie ziehen will, der hat eigentlich Voldemort gewonnen. Das heißt, alle magische Fähigkeiten ist irgendwie alles. Und Leute ohne magische Fähigkeiten werden tatsächlich irgendwie hingerichtet oder kommen irgendwie, werden weggemacht.
Okay, ja.
Genau, man muss, ich habe wie gesagt schon so eine kleine Harry Potter Analogie gezogen. Es ist halt wirklich, also es fühlt sich so ein bisschen an wie Harry Potter the Parody-Anime oder so.
Ja, es ist Harry Potter auf Anabolika.
Ja.
Wortwörtlich. Ja, als ich den Manga gelesen habe und den Anime geguckt, dachte ich so, ey, ganz im Ernst, dass da noch keine Klage rausgekommen ist. Also die Charaktere sehen sich schon mal zum einen sehr, sehr ähnlich und auch der Aufbau dieser magischen Akademie ist auch sehr, sehr ähnlich. Mhm. Also, der Headmaster, der Rektor, der sieht ja auch einfach 1:1 wie Dumbledore aus. Eine Lehrerin, die sieht einfach wie McGonagall aus. Es gibt einen blonden Charakter, der sieht einfach aus wie Draco Malfoy.
Ja, stimmt.
Und ich glaube auch, Mash sieht ein bisschen aus wie Harry Potter.
Ja.
Anstelle der Narbe hat er dann halt so das magische Zeichen unter seinem Auge.
Stimmt, ja. Das, ja, also das sind gewisse Anspielungen da auf jeden Fall. Aber es ist natürlich irgendwie auch ein klassischer, was heißt ein klassischer Anime? Aber es ist halt ein Anime.
Ist es ein Battle-Anime? Würdest du sagen, ist es so ein typischer Kampf-Shonen-Anime oder eher nicht?
Gute Frage. Ich finde, also es gibt natürlich irgendwie schon Kämpfer. Ja, vielleicht schon, vielleicht schon.
Ja, also ich dachte tatsächlich auch so, geht ja auch Richtung Magie und One Punch Man.
Ja, genau. Das ist genau so ein bisschen so magischer One Punch Man quasi. Ja, und in der ersten Staffel, also es war halt für Mash so ein bisschen schwierig. Mash wird nämlich ohne magische Kräfte ja geboren und muss halt irgendwie versuchen zu kompensieren, weil, wie gesagt, Leute mit magischen, ohne magische Fähigkeiten werden halt ja, hingerichtet, beziehungsweise werden irgendwie entsorgt. Und ja, er muss halt gucken, okay, wie komme ich in dieser Welt, die von Magie regiert wird, zurecht, wenn ich gar keine magischen Fähigkeiten habe. Und sein Großvater schickt ihn quasi auf die Magieschule auch, damit er irgendwie gefühlt ein normales Leben haben kann. Beziehungsweise es wird mehr oder weniger auch so erzwungen, weil er auffliegt mehr oder weniger bei so einem Ministerium, was das eben überwacht. Die sagen ja, okay, gut, er ist ja noch ein Junge, schicken auf die Magieschule, vielleicht wird er schon.
Aber
Wird schon irgendwie.
das macht überhaupt keinen Sinn. Er hat keine magischen Kräfte und wird dann auf eine Magieschule geschickt. Aber sein Ziel war es ja auch, diese Schule, dieses Konstrukt von Magie und Nicht-Magiern dann ja zu zerstören.
Ja, und das nimmt jetzt tatsächlich auch nochmal in der zweiten Staffel so ein bisschen Fahrt auf, weil er hatte in der ersten Staffel wurde er so ein bisschen berühmt dafür, dass er sehr, sehr mächtig ist, mehr oder weniger. Und es ging aber das Gerücht um, ja, aber er kann eigentlich gar nicht zaubern. So. Und das ist natürlich dann, das heißt, da wurden dann die Gottesseher und das Magieministerium da auf ihn aufmerksam und haben ihn erstmal vorzitiert und gesagt, Junge, du hast keine magischen Fähigkeiten. Du ist jetzt dead. Und dann ging da halt tatsächlich so eine Diskussion los zwischen diesen verschiedenen Ministerien, die sagen, ja, aber er kann halt schon krasse Sachen machen und so und dies, das. Und dann ist der Schulleiter für ihn ausgesprochen und so. Und ja, dann, im Endeffekt ging es darum, so ein bisschen, okay, er hat eine Schonfrist, aber er muss jetzt halt auch zeigen, dass er was auf dem Kasten hat. Weil es gibt halt quasi noch so eine Art anderen Voldemort. Innocent Zero, mehr oder weniger heißt der, der halt, ja, dem ist tatsächlich egal, wie viel magische Fähigkeit man hat, ist eigentlich ein Reverse Voldemort, aber Hauptsache, man kann irgendwie was erreichen. Es zählt nur die Dedication und die Leistung, die man so bringt, aber irgendwie, das ist ja nicht so richtig
Es
gut.
ist ein richtiger Waldorf-Lehrer. Also
Ja.
es geht halt einfach nicht darum, dass man sich mit anderen misst, sondern es geht darum, wie viel man aus seinen eigenen Möglichkeiten herausschöpft.
Genau.
Was ja gar nicht so schlecht ist.
Eigentlich nicht, ne? Aber
Nee.
irgendwie ist er der Bösewicht. I
Okay.
don't know. Anyway. Ja, und in der zweiten Staffel, ja, muss halt Mash sich so ein bisschen beweisen und nimmt dabei also im Tri-magischen, so einer magischen Prüfung teil.
Ist nicht dein Ernst, dass das auch noch eingebaut wird?
Und muss da halt diesem Turnier quasi gucken, okay, wie kommt er durch diese verschiedenen Prüfungsabschnitte, ohne halt Magie zu besitzen. Und ja, dabei hilft ihm ja, seine Muskelkraft, aber auch natürlich die Kraft der Freundschaft.
Ach, das jetzt auch noch. Ja, stimmt, er hat ja Freunde aufgebaut.
Ja, er hat
Also
Freunde aufgebaut und
Freundschaft,
ja,
Freunde gefunden.
Freunde, ja, weil er hat nämlich den einen oder anderen tatsächlich mit seiner Geschichte berührt und diesem, hey, vielleicht sollten wir Menschen nicht danach beurteilen, ob sie nur magische Fähigkeiten haben oder nicht. Und will quasi mehr oder weniger die Regeln der Welt umstürzen. Wobei, ja, das. Er ist jetzt nicht der heroische Martin Luther King, der epische Reden schwingt, sondern er sagt, ja, okay, mach ich. Passt schon.
Er kommt nicht so, ich
Mach
habe einen
ich.
Traum, sondern. Okay. Also
Okay.
ein bisschen so wie Saitama.
Genau.
Ja.
Und die Sache ist ja so ein bisschen die, wenn man halt dieses Ausgangssetting hat, so ist es ja oft irgendwie, also zum Beispiel bei One Punch Man ging es mir auch so, dass ich das Gefühl hatte, oh, es hat sich so ein bisschen abgenutzt, sage ich mal. Es ist so ein bisschen,
Ja.
ne, gerade wenn halt dieser einzige Trope ist, so, ja, okay, ich bin ultra stark und mache irgendwie alles mit Kraft und das, ja, das wird halt vielleicht auch schnell irgendwie so ein bisschen langweilig. Interessanterweise war das bei Marshall in der zweiten Season für mich nicht so, sondern es war sogar so, dass ich noch mehr Spaß hatte mit der zweiten Staffel. Und ich finde es sogar noch ein bisschen spannender, weil man so diese Ebene dieser flachen Witze so ein bisschen verlässt, sondern es ist nicht nur so quasi diese Comedy-Szenen, in der magischen Schule, wo man sagt, okay, wie macht ihr das jetzt? Sondern es ist halt wirklich auch, es gibt halt eine Storyline, man lernt die Charaktere ein bisschen besser kennen, und die, ja, wird halt irgendwie gefühlt auch ein bisschen tiefgründiger, so nach dem Motto, okay, was ist irgendwie eigentlich Glück, was ist irgendwie, wie möchte man sein Leben leben, was ist, macht irgendwie Menschheit aus oder so.
Interessant, weil für mich war halt so, die erste Staffel, als ich die angefangen habe, ich dachte so, okay, der Manga war halt nicht so stark. Und ich habe nur so gehofft, dass durch die Animation dann viel rausgerissen wird. Es wurde tatsächlich sehr viel aus den schwachen Zeichnungen des Autors dann rausgeholt. Und es hat auf eine gewisse Art und Weise Spaß gemacht, aber es hat mich dann auch wieder schnell verloren, weil ich einfach nur dachte, ja gut, es ist eigentlich immer das Gleiche. Und das, was du jetzt gerade erzählst, macht mich jetzt einfach neugierig, weil ich finde es einfach spannend, dass das jetzt doch noch interessanter wird, weil für mich war es halt einfach, jede Folge fing ungefähr gleich ab. Oh, irgendein Typ von der Schule kommt und sagt dann, hey, du hast aufgemuckt hier bei der Prüfung und so weiter, ich fordere dich jetzt heraus. Und dann besiegt er mit seiner puren physischen Kraft und dann so, oh, vielleicht bin ich ja das Problem. Oh, was ist denn jetzt los und so weiter. Und dann werden sie freundlich. Ich dachte, ja, gut.
Ja. Ja. Ich verstehe es total. Tatsächlich war auch, finde ich, so die erste Staffel so gegen, nach ein paar Folgen hat es auch so ein bisschen an Fahrt verloren. Aber es ist irgendwie bei der zweiten Staffel, finde ich, nicht so. Also dadurch, dass man jetzt halt wirklich diese Storyline hat und ja, es so ein bisschen weitergeführt wird oder tiefer geht, finde ich, dadurch finde ich tatsächlich, bleibt es spannend und macht immer noch Spaß. Also ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und auch wenn man vielleicht irgendwie so merkt, oh, im Verlauf der ersten Staffel, es wird vielleicht irgendwie so ein bisschen eintönig oder so. Die zweite Staffel ist schon noch ganz witzig und ist auf jeden Fall unterhaltsam und ein bisschen spannender, weil man eben nicht nur an der Oberfläche so kratzt. Von daher lohnt sich das. Und natürlich das Intro.
Alter, du hast mir einmal das Intro geschickt und danach wurde meine Timeline komplett vollgespielt.
Infiziert. Es ist infiziert. Komplett infiziert.
Aber es ist wirklich ein gutes Intro.
Ja.
Also es ist, als ich es gesehen habe, dachte ich so, ja, das Intro ist besser als der Anime.
Ja.
Es ist geile Bildsprache, geile Musik, es ist bunt, es ist actionreich, ich mochte irgendwie alles daran. Aber es hat mich, da ich die erste Staffel schon zum Teil gesehen habe, hat es mich sehr abgeturnt, aber da du mir jetzt gesagt hast, ja, die zweite Staffel wird um einiges besser, bin ich jetzt echt neugierig und werde, glaube ich, dem nochmal eine Chance geben, weil vielleicht ist. Es ist ja eigentlich alles, was mich anspricht. Ich mag halt Turniere, ich mag halt Battle Shonens. Der Hauptcharakter ist so stumpf, das mag ich auch sehr gerne. Aber irgendwie war es mir dann doch zu stumpf, aber jetzt bin ich gespannt.
Ja, also man muss halt, also die ersten ein, zwei Folgen sind halt wirklich so der Auftakt, wo so ein bisschen irgendwie das Setting quasi definiert wird, wo viel geredet wird tatsächlich. Und dann geht's aber los und ja, ich habe die ganze Zeit so eine Szene im Kopf, so zu Beginn ist, oder eine Szene in diesem magischen Turnier war halt so, okay, sie haben halt so drei Kristalle und sie müssen die beschützen.
Okay.
Und sie ihnen fallen, also Maschel fällt halt instant, der Kristall fällt ihm halt sofort hin. Das ist so.
Okay.
Dann guckt ihr zu seinem Freund, dem Freund fällt ihm auch der Kristall hin.
Und ist so. Und dann haben die noch einen.
Ja, noch einen. Ja, cool.
Okay, hey, das ist aber guter Humor. Das gefällt mir ganz gut. So gleich zu Anfang einfach mal so die Chancen verringern.
Ja.
Durch Dummheit.
Ja. Und das ist, also, ich weiß, ich find's halt witzig und gerade weil halt in dieser Prüfung muss halt wieder so gucken, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Und weil es halt so Aufgaben sind, die man halt auf verschiedene Arten und Weisen lösen kann. Und ja, die Lösungswege sind teilweise sehr, sehr witzig und absurd natürlich irgendwie. Ja. Aber ja, also es macht auf jeden Fall Spaß noch.
Okay. Ja, bin ich sehr gespannt. Werde ich bestimmt dann nochmal nachholen, wenn die Zeit mal kommt, weil das Problem ist, du machst Pause mit Anime und es kommen dann immer wieder neue und viele neue Anime. Das ist, es ist ein First World Problem, es ist ein Luxus, dass wir mittlerweile mit so viel Anime zugespült werden und auch gute Sachen. Und es ist auch schön wieder zu hören, dass einige Sachen, die am Anfang halt nicht so gut waren, dann besser werden. Mhm. Immer noch besser als andersherum. Tatsächlich.
Definitiv.
Das will man natürlich nicht haben. Dann würde ich sagen, ich mache dann mit dem nächsten, warte, ich habe leider nicht so viel geguckt, aber ich habe eines der neuen Sachen geguckt und das ist auch jetzt wird es ganz merkwürdig. Jetzt wird es ganz merkwürdig und zwar ist es ein Prequel zu einem der bekanntesten Franchises aller Zeiten und zwar ist es Monsters 103 Mercies of Drang Damnation. Wilder Titel.
Und wenn du mir den Titel sagst, habe ich keine Ahnung, zu was zur Hölle das ein Prequel sein soll.
Wenn du nicht in die Notizen schaust, würdest du es nie wissen. Und zwar ist es ein Prequel zu One Piece. Und warum? Also, man muss mal ein bisschen weiter ausholen, weil es geht darum, dass es nichts mit diesen Piraten zu tun hat, mit diesem Piraten-Setting. Es hat nichts damit zu tun mit Goldie Roger und so weiter und so fort, mit dem One Piece, was da versteckt wird, sondern es geht noch weiter zurück. Und es ist ursprünglich eine Kurzgeschichte von Eiichiro Oda gewesen, die einmal in der Shonen Jump war, dem Manga-Magazin in Japan. Und es geht einfach darum, dass ein Schwertkämpfer namens Ryuma in ein Dorf kommt und dort auf eine Kellnerin trifft, die dann ein schweres Schicksal hatte. Ihr altes Dorf wurde vom Drachen angegriffen und komplett zerstört. Und sie hat irgendwie noch überlebt und da kommt dann irgendwann so ein anderer Schwertkämpfer neben Ryuma rein. Und das ist halt so ein ganz bekannter, der hatte sie damals gerettet und ist gilt so als anerkannter Schwertkämpfer. Ryoma will eigentlich nur das Dorf so ein bisschen essen. Er will nichts Großartiges machen. Er ist halt so ein Vagabund, reist hier und dorthin. Und trotzdem gibt es dann Ärger mit ihm und dem Schwertkämpfer. Und noch viele andere Probleme, weshalb dann tatsächlich nochmal ein Drache kommt und dieses Dorf angreifen möchte. Und da möchte ich halt nicht mehr erzählen, weil es ist nur eine Folge. Es sind nur 25 Minuten. Und es geht halt um diesen Schwertkämpfer Ryoma, der in dieses Dorf kommt, keinen Ärger machen möchte. Und sich dann vielleicht doch noch mausert. Es ist eine Vorgeschichte zu One Piece, das habe ich erzählt. Und dieser Charakter erscheint ganz kurz einmal in One Piece.
Okay.
In Thriller-Arc, glaube ich, war das. Und übergibt Zorro das Schwert, was er dann hat. Und zu diesem Charakter haben sie eine Vorgeschichte gehabt.
Okay, das ist oddly specific. Also es sind nur 25 Minuten, ja?
Es sind nur 25 Minuten. Ich dachte, das wird eine ganze Serie, aber es ist nur eine Folge.
Und die einzige Connection, die es quasi zu One Piece ist das Schwert.
Ist der Charakter.
Und der Charakter, ja. Der nur einmal vorkommt.
Ja, es ist, wie gesagt, das Ding ist erschienen, bevor es One Piece gab. Und irgendwann hat dann Eiichiro Oda gesagt, hey komm, erinnert ihr euch noch an diesen Charakter da, den ich damals, mehrere Jahre bevor One Piece überhaupt erschienen ist, mal geschrieben habe, diese Geschichte? Das ist die Brücke dazu. Das ist die Brücke zu One Piece. Dieser Charakter ist der aus meiner Vorgeschichte und er übergibt Zorro das Schwert. Und das ist die Geschichte dazu. Es ist kein Retcon, sondern wie nennt man das? Es ist ja etwas, was man im Nachhinein dann mit einbaut. Ich finde, es ist halb so wild. Es ist okay. Aber man kann, glaube ich, One Piece immer noch hervorragend gucken, ohne das vorher gesehen zu haben. Es ist halt ein extra Goodie. Es ist ein extra Bonbon.
Mhm.
Und es ist okay, finde ich. Es ist, es ist eine ganz einfache und seichte Geschichte, die nett erzählt wird, schön animiert. Und man erkennt da so noch ein bisschen die Inspiration seiner Charaktere von Eiichiro Oda, die er dann One Piece einbaut. Weil Ryuma sieht halt so ein bisschen aus wie Lauren und Zorro und der andere Schwertkämpfer sieht ein bisschen aus wie Mihawk Falkenauge. Ich finde es schon echt schön umgesetzt und es ist einfach mal nett zu sehen, wie die Idee und halt so die Zeichenkünste von Eiichiro Oda früher ausgesehen haben und jetzt als Anime umgesetzt werden. Gerne mehr solchen Kurzgeschichten, die dann halt irgendwie in das Universum mit eingebaut werden, weil ich finde, das steht einfach auch unabhängig davon. Man kann die auch einfach so gucken, ohne sich mit One Piece auszukennen. Und für One Piece Fans ist es halt natürlich immer ein Bonus. Und wenn es davon mehr gibt, dann umso besser. Es gibt ja eine ganze Kurzgeschichtensammlung von ihm, die dann auch bei Kaiser Manga erschienen ist, unter Wanted. Mhm. Und das ist eine dieser Geschichten davon.
Okay. Aber das wäre nämlich auch die Frage so ein bisschen, die ich gehabt hätte, ob das quasi jetzt für wen ist das eigentlich interessant? Für Leute, die irgendwie mehr zu One Piece haben wollen? Oder ist es auch irgendwie an sich so eine ganz nette Geschichte? Was würdest du sagen?
Für Leute, die mehr von One Piece haben, 100%. Schaut es euch an, ihr werdet euch freuen, weil sie haben die Brücke sehr schön geschlagen, die Brücke zu One Piece. Weil diese Brücke zu One Piece, die gab es ja in dem Manga nicht, weil es zu dem Zeitpunkt noch kein One Piece gab. Deswegen haben die noch eine extra Szene hinzugefügt, die dann die Brücke echt schön vorbereitet und zu Zorro bringt. Während im Manga war es ja halt einfach so, da sagt Eiichiro Oda, hey, das ist die Vorgeschichte zu dem, was ihr jetzt hier gerade lest. Und alle denken sich so, ja, okay, Ja, gut, akzeptieren wir jetzt mal so, weil er einfach einen Charakter genommen hat, den es schon mal gab. Na gut. Aber so finde ich das eigentlich viel schöner. Also zum Beispiel, wenn du dich gar nicht damit auskennst, hey, es gibt gerade nichts zu schauen, 20 Minuten, schmeißt einfach mal rein, guckst du an, fertig, abgeschlossen.
Okay.
Ist
Den
okay.
gibt's wo zu gucken
Auf
auch?
Netflix.
Auf Netflix. Ah,
Und auf
okay.
Netflix, und das ist natürlich jetzt auch eine weitere Geschichte, die ich auch sehr interessant finde, dass Netflix mittlerweile sehr viel One Piece hat, während Crunchyroll das nicht hat. Crunchyroll hat nicht diese Vorgeschichte von One Piece. Und jetzt hat auch Netflix dann den Anspruch auf die neueste Staffel von One Piece. Also selbst bei uns
Das
im
habe ich gesehen,
Westen
ja.
läuft die neueste Staffel von One Piece, aber eine Woche später als das auf Crunchyroll. Also Crunchyroll hat immer noch das Vorrecht für die Erstausstrahlung und Netflix hat danach die Woche später dann die Möglichkeit, die Folge dann auszustrahlen.
Ist mir auch gefallen. Ich stand auf einmal plötzlich, ja, hier One Piece auf Netflix. Ich so, oh krass. Aber es ist halt nur die neueste Staffel, glaube ich, ne? Irgendwie.
Ja, es ist nur die neueste Staffel und in Japan ist es halt so, dass ja alle Staffeln von One Piece auf Netflix. Weil die Japaner brauchen ja an sich gar kein Crunchyroll.
Stimmt, ja.
Also auf Netflix Japan hat einfach unfassbar viele Sachen. Also wenn ihr ein VPN habt, na, nutzt den und guckt dann die ganzen Anime dort. Zum Beispiel Oshinoko lief ja auch auf Netflix, wo ich einfach nur dachte, what the
Krass.
fuck? Warum läuft das auf Netflix? Und wir gucken es dann also auf Umwege auf hier Peppermint Anime und so. Und ich dachte so, ey, bei uns viel zu viele Anbieter, bei denen läuft einfach ja, alles auf Netflix. Ran war ein Halb. Läuft auf Netflix!
Nice.
Und wir, nix. Und ihr könnt die Sachen sogar die meisten Sachen mit englischen Untertitel gucken. Also Ranma hatte keinen englischen Untertitel, aber alle anderen Sachen waren mit englischen Untertitel vorhanden. Und ich dachte so, ja, geil. Brauchst ja nur ein VPN und Netflix letztendlich.
Ha, not bad.
Ja, also nochmal hier so eine kleine Exkursion Richtung One Piece und auch hier das Reboot. Hatten wir bei der letzten Folge ja schon erwähnt. Erscheint ja auch auf Netflix und
Stimmt.
ist keine Sache, die auf Crunchyroll läuft und ja, die Live-Action-Serie so oder so. Deswegen,
Sounds good.
Sounds good.
Also, ich weiß nicht, ob es was für mich ist, weil ich nicht so die deep in One Piece bin und das nicht so ganz so weit mein Ding ist, aber ich glaube, für diejenigen, die damit irgendwie was anfangen können oder die zumindest irgendwie Bock irgendwie drauf haben, mal so ein kurzes One-Shot, sage ich jetzt mal, sich anzugucken, klingt es auf jeden Fall nicht schlecht.
Ich sehe gerade, du hast hier noch eine andere Sache angefangen, beziehungsweise du hast irgendwas noch fortgeführt, was du in den letzten Folgen auch schon mal behandelt hattest. Classroom of Elite, Season 3. Was geht da jetzt ab? Was passiert da jetzt?
Also genau, das ist ja jetzt, also Classroom of the Elite ist jetzt mittlerweile in der dritten Staffel einfach. Die dritte Staffel ist so krass irgendwie. Also es gibt so, gefühlt gucke ich weniger Anime, wo ich irgendwann in die dritte oder vierte Staffel komme. Das ist sehr selten.
Ist ja ein Isekai.
Ja, außer bei Isekai.
Sword Art
Und
Online.
oder bei Attack on Titan natürlich.
Attack on Titan,
Aber
ja.
also zum Beispiel auch bei Sachen wie zum Beispiel, ich hatte mal angefangen, Bungo Stray Dogs heißt die Serie. Die ist, glaube ich, auch, die ist richtig, richtig gut eigentlich.
Mega lang, glaube ich, auch
Aber
mittlerweile.
die ist schon, ich glaube, die auch in der vierten oder fünften Season oder so. Die habe ich einfach irgendwann aufgehört, weil es. Ja, ich weiß nicht, ich habe es einfach irgendwann aufgehört. Weiß gar nicht warum. Aber. Und es ist irgendwie so schwierig, weißt du, es ist dann so schwierig, wieder reinzukommen.
Ja,
Teilweise.
verstehe ich.
Aber bei Classroom of the Elite, Season 3, war es gar nicht so schwer reinzukommen, muss ich sagen. Vielleicht erstmal für die, die davon noch nie gehört haben oder die vielleicht nicht so richtig was damit anfangen können. Also es geht im Prinzip in Classroom of the Elite geht es um so eine Schule, wo so die Kinder oder die Elite der Gesellschaft mehr oder weniger unterkommen und zur Schule gehen, natürlich, in Classroom. Aber das spielt alles so ein bisschen nach etwas anderen Regeln. Das heißt, die Schüler haben selber, kriegen halt immer so ein Geld zugeschickt, das sie irgendwie frei verwenden können. Sie haben so eigene Wohnblöcke mehr oder weniger, in denen sie wohnen, haben aber auch teilweise sehr viel mehr Verantwortung und sollen quasi so ein bisschen durch so einen harten Prozess oder Selektionsprozess mehr oder weniger auch auf ja, ihr Leben in der Wirtschaftselite oder politischen Elite im Land quasi vorbereitet werden. Dann ist es halt auch sehr leistungsfokussiert. Das heißt, es gibt halt in jedem Jahrgang, also es gibt, glaube ich, 11., 12., 13. oder so, oder ich weiß nicht genau, welche die Klassen das sind, ehrlich zu sein, aber irgendwie so, ich glaube, es ist
Oberstufe.
Oberstufe. Ich glaube, es
Oberstufe
ist
ist ab der
Oberstufe.
Elften.
Ja. Oberstufe, und dann gibt es aber quasi eine Unterteilung von A bis D quasi. In die A-Klasse ist die super ultra krasse. Die kriegen halt auch mehr Geld.
Oh, okay.
Haben halt mehr Freiheiten und Einfluss, und die Klasse D, die kriegt halt gerade mal so, die kämpft halt so ein bisschen so ums Überleben, sag ich jetzt mal.
Okay.
Und ja, in diesem Löwengehege mehr oder weniger kämpfen dann die Kinder mit Intrigen und Ränkespielen und müssen halt irgendwie versuchen, naja, zurechtzukommen oder halt aufzusteigen. So, ja, das ist im Prinzip mehr oder weniger so der Plot. Und die Stimmung ist, also oft hat man das ja irgendwie so, wenn man so Classroom hat oder School, ne, Assassination Classroom oder sonst was, ist halt sehr quatschig, sehr, sehr kindlich mehr oder weniger teilweise auch. Und das ist die Stimmung bei Classroom of the Elite ist sehr anders. Und deswegen finde ich auch, ich finde es nicht so super ultra gut gewählt, weil es suggeriert, also dieses Classroom-Ding suggeriert irgendwie immer sowas, weiß ich nicht. Also man kennt so viele Anime, die halt so in so eine Richtung gehen, die dann halt sehr, sehr, sehr klassisches Schulleben und Teenager und dies, das. Und von der Stimmung her ist das aber ganz anders. Es ist halt sehr viel, es ist die ganze Zeit sehr, wie soll man sagen, so ein bisschen angespannt, so ein bisschen,
So ein Konkurrenzkampf.
genau, so Konkurrenzkampf. Es geht halt die ganze Zeit darum, okay, wer ist irgendwie, ja, ne, wer spinnt jetzt irgendwie die nächste Intrige, was passiert als nächstes? Es ist so ein bisschen wie, also es hat so ein bisschen was von Death Note mehr oder weniger, nur ohne Übernatürliches. Oder man könnte auch sagen, vielleicht so Game of Thrones als Anime. So ein bisschen, so in die Richtung, und als Schüler mehr oder weniger.
Das war Ranking of Kings, Game of
Ja,
Thrones
genau.
Anime.
Ranking of Kings ist das richtige Game of Thrones, der Anime. Und das hier ist Game of Thrones Anime in einer Schule.
Aber wie laufen die Intrigen? Also, die bringen sich jetzt nicht gegenseitig um oder so.
Nee,
Oh!
nee, nicht so richtig. Also, es gelten schon irgendwie gewisse Gesetze, aber ich sag mal, Erpressung, körperliche, also Verletzungen und so weiter, und so, das gibt's schon. Ja, also.
Es ist ein bisschen so wie. Oh Gott, ich habe ja den Namen vergessen. Der Glücksspiel-Anime.
Ja, ich weiß, wie du meinst. Kakegurui.
Kakegurui, ja genau. Da ging es ja
Genau.
auch so, dass so gewisse Ränke da sind und das sind ja alles reiche Kids, die dann mit dem Geld ihrer Eltern spielen und sich dadurch dann halt in der Hierarchie dann weiter hocharbeiten.
Es ist, genau, geht so ein bisschen in die Richtung, aber es ist ein bisschen weniger crazy. Es ist ein
Okay.
bisschen nüchterner. Es ist ein bisschen, weiß nicht. So ein
Okay.
bisschen.
Aber es scheint dich jetzt so sehr zu fesseln, dass du ja jetzt auch schon die dritte Staffel angefangen hast.
Ja, total. Und das ist halt irgendwie spannend. Also wir verfolgen halt dabei unseren Hauptprotagonisten Ayano Koji, und der ist halt, das Witzige ist halt, du weißt eigentlich am Anfang sehr, sehr wenig nur über diesen Protagonisten. Du weißt halt, du kriegst halt irgendwie so mit, er gibt halt zero fucks und gibt sich halt immer nur genauso viel Mühe, wie es gerade sein muss, um weiterzukommen. Und er wirkt irgendwie sehr, sehr blass und unsichtbar zunächst, wenn man so denkt, so, ja, was ist denn das für ein Charakter? Er will nichts, hat keine Mimik so richtig. Und du lernst aber mehr oder weniger im Verlauf der Serie so ein bisschen mehr kennen, was seine eigentliche Motivation ist und warum er auf dieser Schule ist und was er da eigentlich vorhat. Und aber auch, wie er dann selber natürlich Teil irgendwie dieser Ränkespiele wird und tatsächlich ziemlich gut da drin ist. Und zwar so gut, dass ihn die Leute in der A-Klasse teilweise sogar fürchten. Und ja, das ist sehr, sehr spannend, einfach zu sehen, so, weil du siehst halt selber nicht so, du hast halt nicht dieses Allwissende, sage ich jetzt mal, wenn du zuschaust, sondern du bist selber am Rätseln. Du bist selber die ganze Zeit, okay, was machen
Okay.
die denn jetzt da? Und okay, jetzt hat er diese Schlüsse gezogen, was könnte er damit jetzt anfangen? So, und es ist halt wirklich jede Konversation, alles, was in diesem Anime stattfindet, hat irgendwie eine Art Bedeutung. So, also was heißt Bedeutung? Aber also nicht im Sinne von ja, irgendwas Transzendentales oder sonst so, ne? So, es ist halt jetzt eine Bedeutung fürs Leben, sondern es ist halt so, du musst halt wirklich aufpassen, was die sagen, weil daraus dann sich quasi der weitere Verlauf und die ganzen Implikationen so ein bisschen ergeben und wer was macht. Und Wer mit wem eigentlich verbandelt ist und so weiter. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Ich hatte das neulich irgendwie bei einer Episode, wo ich dann irgendwie kurz aufs Handy geguckt habe. Ich musste dreimal zurückspulen, damit ich wirklich verstanden habe, ey, Moment, nee, irgendwas fehlt mir gerade noch an Info, damit ich das verstehe. Muss ich da mal gerade zurück.
Ist das Schlimmste überhaupt, wenn man solche Animes schaut, wo man wirklich viel zu viel Hirnschmalz benutzen muss und sich überhaupt nicht ablenken darf. Das Gleiche hatte ich, wir hatten es vorhin erwähnt, Kakegurui, wo sie dann die Spielregeln erklärt haben. Ich da so, nur mal kurz irgendwo einen Snack geholt und so, was ist gerade passiert? Ich habe die Regel verpennt.
Ja, und das ist definitiv ein Anime, wo man so ein bisschen aufpassen, wo man halt gedanklich da sein muss. Aber wenn man das kann und macht, hat man sehr viel Spaß damit, weil es also diese Mindgames-Komponente wirklich sehr, sehr spannend ist und es mal so ein bisschen was anderes ist als irgendwie dieses klassische Shonen oder sonst was, was man sonst so hat. Wirklich, ja, macht auf jeden Fall Spaß zu schauen, auch in der dritten Season noch. Und man muss aber wirklich, also man kann nicht einfach irgendwie in der dritten Season so anfangen, man muss wirklich bei der ersten Season anfangen, sonst gibt es alles natürlich irgendwie keinen Sinn.
Okay, klar. Und erhältlich natürlich auf Crunchyroll, ne?
Genau.
Crunchyroll. Nochmal kurz ein kleiner Einwurf. Bungo Stray Dogs, so viele Folgen hat das nicht. Es sind 41 Folgen. Also für Leute, die jetzt sagen, ey, Leute, es beschwert euch nicht über Bungo Stray Dogs, dass es viel zu viele Folgen hat. Es hat nur 41 im Moment.
Es hat echt
aber
nur 41 Folgen?
Ich hab eben gerade geguckt, es hat nur 41 Folgen, aber bestimmt kommen gerade noch welche. Ich habe die Serie jetzt nicht wirklich geguckt. Anime-Serien, 41 Episoden in 4 Staffeln.
Ja.
Und Manga ist abgeschlossen. What? Es gibt ein Spin-off. Okay, der Manga läuft noch. Es gibt 24 Ausgaben und es gibt noch Bungo Stray Dogs Bees.
Bees. Okay.
Okay, läuft anscheinend noch.
Also
aber,
okay, vielleicht soll ich da einfach mal wieder reinschauen.
Genau. Wir nicht, dass Leute sich jetzt gleich beschweren, hey, Bungo Stray Dogs ist nicht so viel, guckt es euch an. 41 ist an sich gar nicht so viel, da habe ich schon Serien gesehen mit viel Sachen, viel mehr so wie. Und wir haben definitiv schon Sachen gesehen mit viel mehr Folgen. My Hero Academia hat mittlerweile gleich auch mehr.
Ach,
JoJo's Bizarre Adventure.
Ja.
Ganz im Ernst, es hat 7 Staffeln. Oder?
True, ja.
Sind es 7?
Ja, oder? Ja.
Jolene war 7?
Golden Wind war 5.
Golden war 5, also 6. 6.
6, ja.
6 Staffeln, ja, komm. Siehst du, aber ist komprimierter, ne? JoJo ist ein bisschen komprimierter. Ja. Aber ganz anderes Thema. Classroom of Elite, 3. Staffel, jetzt auf Crunchyroll erhältlich. Fans von Intrigen und dem Setting Klassenzimmer, was in Japan immer beliebter wird und immer beliebt war und ist, wird da auf seine Kosten kommen.
Ich habe das Gefühl, du hast auch was so ein bisschen mit Intrigen und so vielleicht zu tun hat.
Ja, ich glaube, das ist im Moment einer meiner Lieblingsanime, die ich gucke. Auch wieder, ey, ganz im Ernst, es klingt schon wieder nicht so spannend, aber es sind die Tagebücher der Apothekerin. Haben letztes Jahr schon Leute gesagt, ey, Wirt, schau da rein und Jolena, schaut da mal rein, ist ein guter Anime. Ich hatte den Manga gelesen, den ersten Band, den gab es bei Manga Kalt, fand ich interessant und die Story ist halt, ist Big Trouble in Ancient China. Ein C-Drama als Anime, also Schauplatz ist China und zwar geht es darum, dass das Mauerblümchen eine Mau Mau, eine junge Apothekerin ist, die dann halt im Bordell sich darum kümmert, dass die ganzen Prostituierten sich gut fühlen, dass sie gesund bleiben etc. etc. entführt wird, als sie dann Kräuter sammeln war. Und dann wurde sie auf den kaiserlichen Hof, in den kaiserlichen Hof verkauft und arbeitet dort als Waschmagd und Mau Mau ist halt so ein bisschen, also wie soll ich sagen, sie hat so eine ganz merkwürdige Einstellung. Sie ist halt so, oh shit, ich wurde entführt. Ach verdammt, jetzt arbeite ich jetzt hier als Waschmagd auf dem Hof des Kaisers und ach, ich hoffe, meinem Vater geht es gut. Ich frage mich, wie es den ganzen anderen Prostituierten geht. Sie macht es halt einfach. Sie nimmt es einfach hin und arbeitet und irgendwann wird dann das Kind von einem der Frauen des Kaisers krank und sie findet dann heraus, guckt dann herum, versucht dann zu analysieren, was da los ist, weil sie ja selbst Apothekerin war und versucht dann so ihre Skills einzusetzen und schreibt dann heimlich der Mutter des Kindes dann halt immer Zettel, die dann herausfindet, ah, okay, es scheint zu wirken, es scheint, das Kind wird gerettet. Und da gibt es natürlich einen Eunuchen, der so ein bisschen überall seine Augen und Ohren hat und es natürlich sieht. und meinte so, was machst du da? Wieso kannst du lesen? Alle anderen können nicht lesen. Und befördert sie dann halt zu ihrer Zofe, zu ihrer Magd. Und das kommt dann so nach und nach weiter. Es ist halt letztendlich ein bisschen wie Dr. House und Detektiv Conn auf dem kaiserlichen Hof, weil sie nach und nach dann halt sich auch mit den Leuten anfreundet. Auch Leute, die höhere Ränge haben. Auch die ganzen, wie heißen eigentlich die nicht offiziellen Frauen des Kaisers? Einfach nur die Kinder von ihnen tragen. Wie heißen die nochmal? Ich hab den
Interessen?
Ich gucke das gerade mit englischen Untertiteln, deswegen habe ich den Titel vergessen. Ist im Deutschen genauso. Mm. Sagen wir mal so, er hat ja viele Frauen. Er hat ja viele Lieblinge. Und diese ganzen Leute, die sind ja erstmal so ein bisschen skeptisch ihr gegenüber, die anderen nicht, weil die eine verliert tatsächlich ihr Kind. Und es liegt auch daran, weil sie die ganzen Zettel, die Mau Mau schreibt, einfach ignoriert hat.
Mm. Ja.
Und die eine, die liest dann diese ganzen Zettel und ihr Kind lebt. Und dann gibt es dann diese Intrigen, dass sie sich dann gegenseitig hassen. Sie ist schuld, die eine ist krank, wieso ist sie krank, was ist ihr Problem? XY-Person stirbt, wie ist das passiert? Und das versucht sie dann alles herauszufinden durch ihre Künste als Apothekerin. Und sie selbst ist halt so ein bisschen immer so, wie gesagt, keine Lust, Und dieser Eunuch, ne, von dem ich dir erzählt habe, Jinshin, der ist so ein ganz beliebter Eunuch. So jedes Mädchen, das auf dem Hof arbeitet, das liebt ihn und verehrt ihn. Und sie ist so komplett null interessiert an ihn. Und das sorgt natürlich dafür, dass er sehr interessiert an Mau Mau ist.
Ah.
Und versucht sich dann so immer so anzubahnen, versucht dann immer so der nette Typ zu sein, versucht dann immer seinen Charme mit seinem Charme zu spielen und so weiter. Aber wirkt bei ihr nicht so ganz, weil ihr ist immer so, hä, was willst du denn schon wieder? Das ist schon wieder sein Charme. Dieser Eunuch schon wieder. Und es ist sehr witzig, weil das ist ja eine komische Romanze dadurch entsteht, die dann nicht ausgesprochen und ausgeführt wird, weil es ist halt eher so, es ist eher so ein Unbundle. Ich habe da bisher 10 Folgen gesehen und ich muss sagen, ich habe jede Folge genossen. Es ist ein wunderschön gezeichneter Anime mit einer sehr interessanten Protagonistin. Und einem etwas frischeren Setting, also C-Drama, wer jetzt schon die ganze Zeit C-Dramas geguckt hat, in der Zeit der drei Reiche, der wird dann sagen, ja gut, das ist ja jetzt nichts Neues für mich, aber in Anime-Form hatte ich das jetzt noch nicht gehabt und ich fühle mich echt gut unterhalten, weil es ist halt auch mal was Neues ist mit dem Setting und auch die Protagonistin ist halt, ja, ein bisschen anders. Sie hat sehr viel Köpfchen und sehr viel Charme und ist auch eine sehr, sehr liebe Person, also ist super sympathisch. Deswegen genieße ich diesen Anime im Moment sehr, sehr doll.
Das habe ich tatsächlich, wir hatten ja auch schon mal neulich darüber gesprochen, irgendwie, dass das irgendwie wie so ein kleiner, ja, vielleicht nicht Geheimtipp ist, aber dass das eigentlich voll so ein richtig, richtig guter Anime ist, den ich auch so nicht auf dem Schirm hatte und der halt vom Titel auch wieder so, ja, nicht so aufsehenserregend ist, sage ich jetzt mal. So wie hier das mit der Hochzeit da.
Meine ganz besondere Hochzeit.
Genau. Aber es klingt tatsächlich sehr, sehr spannend. Und jetzt muss ich aber noch mal kurz fragen. Du hast gesagt, es bandelt sich so eine gewisse Romanze oder Liebesgeschichte an zwischen ihr und dem Eunuchen, oder?
Das ist es ja, der Eunuch, der Eunuch ist.
Ja.
Also,
okay.
Wie soll sowas... es ist...
Also es ist romantisch einfach nur.
Es ist tatsächlich romantisch. Du guckst dir das Intro an und du denkst, okay, da bandelt sich ja irgendwas an. Also der hat ja Interesse. Und sie ist halt so ein bisschen, boah, ey, lass ihn machen. Und so, ich habe gerade meine eigenen Sachen zu tun, ich muss hier gerade den Mordfall klären, Anführungszeichen. Ja. Oder ich habe gerade andere Probleme. Sie ist ja auch Vorkosterin geworden. Das ist ja auch noch die Sache.
Ja.
Das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen. Sie arbeitet sehr hoch und wurde dann, nicht Kurtisan, wie heißt denn das nochmal? Also, sie wurde dann halt Vorkosterin von der einen Frau des Kaisers. Und zum Beispiel muss sie dann herausfinden, ey, okay, da ist Gift drin. Jemand hat mich versucht zu vergiften oder versucht, die Frau des Kaisers zu vergiften. Und dann versucht sie, den Fall zu klären. Solche Sachen sind da zum Beispiel mit drin. Oder warum sterben die ganzen Leute da in diesem Dorf gerade? Was ist da passiert? Wie kann das passieren? Und so viele Sachen sind da drin. Und das wird dann alles auch so ein bisschen medizinisch erklärt auf dem Stand der Dinge, die damals gewusst wurden.
Ja.
Und das finde ich halt dann auch sehr interessant.
Das ist ja quasi auch so ein, würdest du sagen, das geht so in diese Richtung von traditioneller chinesischer Medizin? Weil das ist ja auch gerade was so ein bisschen ich sag jetzt mal, hier bei uns ein bisschen einen Hype erlebt, mehr oder weniger, dass es irgendwie diese traditionelle chinesische Medizin irgendwie angeboten wird oder irgendwie auch teilweise in unser Einzug in unser Gesundheitssystem findet, sage ich jetzt mal.
Sagen wir nur, aber nur das, was funktioniert.
Okay.
Von der chinesischen Medizin. Also da wird jetzt kein Bullshit erklärt oder so, sondern das ist schon sehr sachlich und halt, das, also sie ist halt eine sehr sachliche Person, die dann halt auch sehr rational an Sachen rangeht und jetzt nicht sagt, oh, das ist wahrscheinlich, du wurdest wahrscheinlich verflucht. Und wenn da jemand sagt, da kommt so, oh, ich wurde verflucht, dann meint sie ja so, okay, die Sachen, die du da ins Feuer geworfen hast, welche Farbe waren die? Weil er irgendwie gesagt hat, ja, das Feuer war so ganz bunt und hatte an Farben und meinte so, ja, es war irgendwie so grünlich und dann wirft sie dann verschiedene Pulverarten in eine Flamme, um ihm zu zeigen, ist das so aus, sah es so aus oder sah es so aus und versucht ihn dann zu erklären, ja, okay, das ist halt einfach nur eine chemische Reaktion, du wurdest überhaupt nicht verflucht, das ist das und das und ja, sie versucht dann halt nicht diesen an diesem Bullshit zu glauben, wo, oh, da ist ein Geist und sie sagt, Geister gibt's doch gar nicht und versucht es dann zu erklären, was das eigentlich sein soll und so.
Okay. Also schon sehr, sehr quasi so faktenorientiert, mehr oder weniger. Also nicht so, hier ist diese Schlange, damit du deine Potenz heilen kannst oder so.
Ja. Oh, das ist natürlich auch so eine Sache. Also solche Mittel macht sie natürlich auch. Weil sie ja vorher in einem Bordell gearbeitet hat, nicht als Prostituierte, sondern als Medizinerin, Apothekerin, hat sie natürlich auch einige Sachen dann entwickelt oder gemacht, damit dann halt die Lust sich steigert.
Ah, okay. Und wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, Geschlechtskrankheiten war halt, also im Mittelalter sind halt auch.
Ja, also deswegen war sie auch eine ganz beliebte Person damals im Bordell. Also hat sie auch gezeigt, weil halt sehr viele verschiedene Krankheiten und Sachen dann kamen, weshalb sie sich dann auch sehr gut mit der Anatomie des Menschen auskennt.
Okay. Klingt auf jeden Fall spannend. Das klingt auch so ein bisschen so, als könnte man so ein bisschen was davon vielleicht sogar lernen.
Weiß ich gerade nicht.
Okay, aber es ist spannend.
Es ist spannend. Es ist, also, es ist, wie soll ich sagen, es macht Spaß. Mhm. Und es ist heißt, und jede, fast jede Folge ist am Ende mal so, oh, da werden ein paar Bilder gezeigt. Was passiert in der nächsten Folge? Und dann denkt man so, okay, ich will die nächste Folge sehen. Was passiert denn jetzt endlich?
Ja. Okay, klingt gut. Ich glaube, da werde ich auch nochmal reinschauen.
Das wird dir definitiv gefallen. Das, macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Also letztes Mal war es halt so Shangri-La von Tier, das war echt schon so, ey, das für Gamer und jetzt kommt das und das ist für mich so gerade der Geheimtipp, beziehungsweise hätte ich das hier vorgesehen, würde ich sagen, ey, Tagebücher der Apothekerin ist, glaube ich, so einer der Lieblingsanime 2023 für mich gewesen.
Okay. Also da, also in Shangri-La von Tier wollte ich auf jeden Fall auch noch reingucken, weil ich habe das schon, also du hast es ja schon betont, ich höre es immer wieder, dass Leute sagen, hey, ich habe überhaupt nichts erwartet, aber es ist unglaublich gut. Ja. Von daher, da werde ich auch auf jeden Fall noch reinschauen. Und eine Sache, in die du unbedingt noch reinschauen willst, wo ich jetzt gerade nochmal den Case für machen will.
Ja, ich weiß.
Also, ne, alles zu seiner Zeit, aber für die vielleicht auch, ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal über Frieren gesprochen. Ich weiß, Frieren geht gerade komplett durch Social Media, ist komplett populär und auch in Japan hat Frieren ultra, also der Anime ultra krasse Wellen geschlagen. Das ist teilweise jetzt in der Popkultur sehr stark angekommen ist, dass es teilweise Kinder gibt, die sagen, oder Eltern, wenn die Kinder halt nicht ihre Hausaufgaben machen wollen, dass sie sich fragen, ja, aber was würde der Held Himmel jetzt tun? Also, ja, Himmel würde jetzt lernen und die Hausaufgaben machen, dann machen sie es. Und da quasi so ein bisschen Vorbild nehmen aus den Figuren von Frieren teilweise.
Also Frieren ist, what would Jesus do jetzt? What would Himmel do?
What would Himmel do? Genau, das ist Frieren. Und die Sache ist, als ich das erste Mal so drüber gesprochen hatte, das war ja noch so die erste Hälfte der Staffel und jetzt ist halt die zweite Hälfte der Staffel. Und die hat sich so ein bisschen, die Mood hat sich so ein bisschen verändert. Ich hatte es am Anfang ja so ein bisschen erklärt als, es ist so sehr cozy, es ist so, man guckt einfach so, man fühlt sich irgendwie wohl, die sind irgendwie so auf einer Reise, es ist so eine schöne Fantasy-Welt und alles ist irgendwie, die sind irgendwie witzig und man hat diese Frieren als diese quirky, mit ihrer quirky Art, seltsame Zaubersprüche zu sammeln und geht so ein bisschen witzig auch mit den Reisegefährten um und es war irgendwie einfach süß und schön anzuschauen. Aber es wird tatsächlich noch besser. So, es kommt tatsächlich noch eine Ebene hinzu, nämlich in der zweiten Hälfte jetzt geht es ganz viel um das Thema Magie auch. Also okay. Wie funktioniert Magie? Was für eine Art Persönlichkeit sind Magier eigentlich? Und gibt es da vielleicht auch einen Generationenunterschied, ne, zwischen Magiern, die irgendwie im Krieg aufgewachsen sind, und Magiern, die eben aus einer Friedenszeit geboren sind. Und Frieren ist halt ganz klar eine Magierin. Sie hätten natürlich das Friedenszeitalter irgendwie eingeleitet mit ihren Taten, mit der Heldengruppe, aber wo halt irgendwie ganz deutlich wird, nee, hier geht es nicht darum, ich will jetzt irgendwie mehr Macht machen, mehr Macht haben und ich will diesen super einen speziellen Zauberer und krass so, sondern ich habe einfach Spaß an der Magie. Das ist halt irgendwie eine andere Einstellung zu, also das hat halt auch jemand gesagt, es ist halt so eine Einstellung, die aus jemandem geboren wird, der aus Friedenszeiten gewachsen ist. Und ich finde es halt irgendwie auch so teilweise so ein bisschen spannend, wenn man das so ein bisschen auf unsere Generation überträgt oder ne, wenn man das auf die reale Welt so ein bisschen überträgt, weil unsere Prioritäten sind in unserer Generation oder den jüngeren Generationen eine andere, weil wir in Friedenszeiten aufgewachsen sind. Und das ist vielleicht auch gut so. Auch wenn die älteren Generationen das ein bisschen anders sehen. Aber anyway. worum geht es eigentlich da genau in Frieren? Wie gesagt, diese ganze Magie, das ist halt irgendwie, das ist halt deswegen auch so ein bisschen spannend, weil wir noch mehr quasi in diese fantastische oder diese Fantasy-Welt reingezogen werden. Und das Coole ist, es ist in so einer Art Turnier-Arc auch verpackt, wo sie halt gewisse Prüfungen auch wieder absolvieren muss oder ja, wo es teilweise auch dann zu Kämpfen kommt. Und ja, und man lernt halt so ein bisschen so kennen, okay, wie funktioniert Magie oder wie würde Magie funktionieren, wenn es sie wirklich gäbe, mehr oder weniger. Oder so ein bisschen so ein Gedankenspiel und dieses Explorieren davon. Und das ist halt total spannend zu sehen. Und man merkt dann nicht so, okay, ah ja, ein Zerschneiden-Zauber klingt jetzt irgendwie nicht so super spektakulär, aber was das in einem Kampf teilweise, ja, dass es sehr gefährlich sein kann, ist halt schon krass. Oder wie zum Beispiel Wassermagie. Also, ne, die haben halt auch teilweise unterschiedliche Affinitäten. Man hat halt irgendwie Wassermagie und dann zieht sie quasi so die Karte so, ja, aber haha, der menschliche Körper besteht ja zu 80% aus Wasser. Ich kann jetzt hier dich hier
verdampfen
so,
lassen.
wie dampfen lassen, hier wie Blutmagie in Avatar, ja,
Avatar,
Blutbändigen in Avatar. Und
ja.
dann sagt er, ja, aber ganz ehrlich, wenn du Magie verwenden willst, dann musst du ja irgendwie, musst dir vorstellen können, was passiert, damit du es quasi materialisieren kannst. Du kannst nicht einfach sagen, so, jetzt schnipp und dann passiert. Du musst dir den Prozess vorstellen können. Kannst du dir vorstellen, wo die 80% Wasser in meinem Körper gerade verteilt sind? Nee, kannst du nicht.
Das sind diese Mindgames halt.
Ja, und das macht halt irgendwie total spannend und macht halt irgendwie total interessant zu sehen, okay, wie benutzen die Magie, was sind da quasi für Regeln am Werk mehr oder weniger und ja, was für eine krasse Bestie ist eigentlich Frieren. Weil sie halt,
Ist sie?
ja, sie ist ultra krass. Sie ist ultra krass. Das ist schon cool zu sehen. Aber sie macht halt wirklich ein Statement. Also ich würde so sagen, wir haben so vielleicht so 10, 15% ihres Potenzials bisher gesehen. Und
Das war noch nicht ihre finale Form.
ja, das ist halt so, eine hat gesagt, so, ja, die verwendet die ganze Zeit nur Basic-Zauber gegen mich. Das ist, als würde sie gegen einen Lehrling kämpfen. So, die macht keine super krassen, aufwendigen Zauber, sonst halt, sie macht nur Basic-Zauber gegen mich. Und sie macht mich damit einfach stumpf weg, weil sie einfach mehr Energie hat. Es ist so wie jemand, weißt du, wenn er 1000 Mana hat und du hast halt nur 10, so, dann macht er, spammt halt einfach dauernd sein Basic-Zauber und irgendwann ist halt Ende.
Klar, ja, aber.
Aber es macht halt einfach Spaß. Die Stimmung ist irgendwie einfach total schön. Es ist schön gezeichnet. Die Charaktere sind toll. Für mich ist Frieren einfach echt so ein, das muss man gesehen haben. Mittlerweile. Also ich dachte erst, es wäre nur so ein schöner, cozy Anime, aber also durch diese Magie-Ebene noch und durch dieses Ganze, was das halt noch so ein bisschen tiefer geht, es ist ein Must-Watch-Anime, definitiv.
Ich dachte auch tatsächlich, das wäre so ein cozy Anime, weil so der Anfang so alle davon erzählt haben, ja, richtig cozy, ist halt so das Ende eines Abenteuers und jetzt geht's ja weiter über einen Charakter, der dann halt einfach viel langsamer altert als alle anderen und alle anderen Kameraden schon mittlerweile verstorben sind. Ich sehe auch halt die Memes, es lebt halt echt durch sehr, sehr viele Memes und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass ein Anime gut ist, weil wenn da immer sehr viele positive Memes kommen, dann weißt du halt einfach, okay, dieser Anime ist noch relevant, da kommt hier und da noch was und das ist komisch, aber für mich ist es immer so ein guter Indikator, zum Beispiel JoJo's Bizarre Adventure. Bevor dann die Netflix-Version erschien, da gab es ja jede Woche immer neue Memes, neue Sachen, die
Ja.
dann gezeigt wurden. Und bei Star Ocean war es halt so, kam halt nichts.
Weil, ja, war
Ja,
halt
weil es,
okay.
ja, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt auch an der Ausgabe des Anime. Die haben ja alles rausgepresst. Die haben alles rausgehauen an einem Tag, anstatt es jede Woche dann erscheinen zu lassen, wodurch die Leute auch Zeit haben, sich auf jede Folge zu freuen. Aber es ist, glaube ich, auch so eine Glaubensfrage. Was willst du lieber haben? Anime oder Serien wöchentlich schauen oder Anime richtig alle am Stück? Wenn ich die Möglichkeit habe, gerne auch am Stück. Aber da muss man auch die Zeit dafür haben. Aber ja, Glaubensfrage.
Ja, das macht halt,
Aber
ne, das kommt alles mit Vor- und Nachteilen, hast du halt ein bisschen weniger Hype über längere Zeit, sondern ist halt wirklich, okay, dann bingest du es halt, dann hast du halt diesen kurzen Peak mit vielen Interaktionen, wenn du halt, glaube ich, das über so einen längeren Zeitraum schaust, dann hast du halt, und der über diesen längeren Zeitraum halt auch gut ist, immer wieder gut ist, dann hast du halt längerfristig was davon, hast du immer wieder Memes, wie zum Beispiel bei Frieren, wo sie halt auf dem Schoß liegt von fern und sieht halt nur die Hälfte des Himmels wegen ihrer Uhrweite.
ja,
Oder
jetzt kommt noch die Frage: Ist da, würdest du sagen, Frieren hat Fanservice oder müssen gerade die Fans sich selbst darum kümmern? Weil es wird immer wieder gesagt: Ja, das ist so ein fantastischer Anime, der hat ja gar keinen Fanservice. Und dann guckst du dann unter der Antwort so: Es hat keinen Fanservice, so pam, 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 so ganz viele Bilder, wo einfach Frieren, ja, in gewissen Posen da ist, Himmel dann immer wegen ihrer großen Oberweite dargestellt wird. Frieren, oh Gott, jetzt kommt's. Ihre Füße ganz elegant regelt.
Ja, also ich finde es eigentlich nicht so sonderlich wahrnehmbar. Es gibt halt immer mal so ein, zwei Gag-Elemente, aber es ist jetzt nicht mit. Also es ist halt wirklich sehr subtil, so finde ich. Also es ist halt nicht so, dann wackeln so die Brüste und sonst was und es fliegen irgendwie so ins Gesicht, sondern es ist wirklich, also in der Szene, die du vielleicht auch irgendwie gesehen hast, in diesem Meme, so, ist halt. Sie ist halt langweilig. Und sie sucht halt schon teilweise den Körperkontakt so zu fern und legt sich so auf ihren Schoß, guckt so in den Himmel, sieht so, ja, ich sehe nur die Hälfte und steht halt wieder auf, weil ich dachte, ja, klasse, so sehe ich halt nichts. Und es ist halt nicht sexualisiert, so. Es ist halt einfach nur, also weißt du, es ist jetzt, also sie ist auch nicht irgendwie, oder fern ist auch irgendwie nicht peinlich berührt oder sonst was so. Sie versteht gar nicht mal so richtig, warum sie sich jetzt aufsetzt, so, aber. Also es ist halt immer auch so eine Sache der Inszenierung, finde ich. Weißt, es ist halt, wenn es halt nicht sexualisiert ist, also klar, man sieht irgendwie teilweise halt die Kurven oder sowas, weiß ich, der Person, aber es ist jetzt nicht so unmögliche Shots oder Winkel oder sonst was, sondern
Ah,
es ist
klar.
halt, ja, sie haben halt einen Körper, so. Aber es ist halt nicht, dass
Komische
das so unkommt.
Kamera-Shots sind irgendwie
Genau, oder
unterhalb.
ja, oder
Oder oh.
unnatürliche Sexualisierung oder sonst
Okay.
was, so.
Ach,
Dann
schön.
so ist es jetzt nicht, sondern es ist einfach so, es ist halt ein bisschen, es ist subtil und ein bisschen witzig. So. Es macht so ein bisschen, regt zum Grinsen an.
Ja, das ist doch mal schön, dass es auch so ein Anime gibt.
Ja. Das auf jeden Fall. Also von daher, Leute,
Frieren
guckt das.
weiterhin gut.
Weiterhin gut.
Weiterhin gut. Okay. Der finale Anime für heute ist, was sehe ich denn da gerade? The Witch and the Beast.
Ja,
Was ist
das ist.
das?
Das ist, ja, wie fange ich damit an? Also, ich hatte, glaube ich, das in der letzten Folge auch erwähnt, dass ich auf den Anime aufmerksam wurde oder dass ich den quasi gucken will, auch diese Season, weil der ja so krass in TikTok wieder beworben wurde. So, der wird schon ultra krass, Alter. Und super krass Animationen und so. Und
Okay.
so
Deine
düster und
Empfehlungen sind
abgefuckt.
alle auf TikTok. Also wenn ihr Jolina Anime empfehlen wollt, sie nicht direkt anschreiben, sondern ein TikTok erstellen und hoffen, dass sie dann über euer TikTok stolpert mit euren Anime-Empfehlungen.
Genau, klingt ein bisschen aufwendig, aber ja, das würde funktionieren. ja, und dann bin ich halt, so bin ich auch auf The Witch and the Beast aufmerksam geworden. Es spielt im Prinzip in so einer alternativen Welt, wo, also es wirkt halt eigentlich so ein bisschen frühindustriell, weil die Gebäude und die Städte, die wirken halt sehr so wie die Altstadt hier in Hamburg, sind die so aufgebaut. Also sehr mit so gepflasterten Boden und die Häuser sehen halt nicht so mo super modern aus, sondern so ge gemauert halt. Es sieht schick aus quasi, aber es spielt trotzdem irgendwie in unserer heutigen Zeit. Das heißt, es gibt irgendwie Autos und Handys und so weiter. Und es trägt halt so ein bisschen was zu dem Feeling der Serie so ein bisschen bei. Ich glaube, die Serie würde so ein bisschen anders wirken, wenn alles komplett modern wäre. Aber dadurch wirkt es halt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, schon, es wirkt wie in einer anderen Zeit, aber ist es irgendwie eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Vielleicht ergibt es nur Sinn, wenn man das geguckt hat.
Okay.
Naja. Und die Sache ist so ein bisschen die, wir erfahren, also der Anime geht so vor allem, was Charaktere und deren Exposition angeht, so ein bisschen anders heran. Fast schon ein bisschen wie Classroom of the Elite das auch macht. Das heißt, wir sehen die Charaktere mehr in Aktion. Wir erfahren nicht sonderlich viel über sie und ihre Geschichte direkt. So, also es ist jetzt nicht so, ich bin da, da, da und ich bin hier und hier aufgewachsen und gehe jetzt auf die Heldenschule, sondern wir sehen die halt irgendwie in Aktion und wissen eigentlich erstmal gar nicht so richtig, was die machen oder warum oder wer die sind. Und ja, wir sehen quasi dabei zwei Personen, mal Aschaf und Guido. Und Aschaf ist halt so ein Typ, der halt irgendwie so eine dunkle Jacke trägt. Der trägt auch irgendwie so einen Sarg auf dem Rücken.
Okay, so Django?
Ja, so ein bisschen so. Und ist halt so ein bisschen, wie soll man sagen, er wirkt so ein bisschen wie so ein heruntergekommener Typ, aber der ist so ein bisschen verschmitzt, also ein bisschen verspielt. So ein kleiner Trickster-mäßig so ein bisschen. Okay. Aber auf so eine coole Art und Weise. Und Guido ist halt, das ist halt so ein bisschen witzig, weil Guido ist ja eigentlich eher so ein Name, wo man sagen würde, okay, das ist irgendwie ein männlich, eher männlich gelesen so. Aber ist die Bezeichnung für quasi für Aschafs quasi Counterpart, was quasi so eine von außen betrachtete Frau ist, die halt sehr, sehr feminin gekleidet ist, mit blonden Haaren und Piercings und sehr, also sehr modisch gekleidet ist, darauf komme ich später noch zu sprechen. Aber eben absolut vorlaut, streitsuchend und Leute am liebsten einfach direkt ins Gesicht springt. Also sehr, sehr in die Fresse ist.
Okay.
Und die Sache dahinter ist nämlich Guido, also diese blonde Frau mehr oder weniger, das ist nämlich eigentlich gar keine Frau, sondern es ist quasi so ein, eigentlich ist es so ein 2 Meter großer Hühne, der auch nicht wirklich menschlich wirkt, wenn man seine wirkliche Gestalt so sieht. Ich weiß nicht genau, ob der menschlich ist oder nicht, aber echt. Aber der wurde verhext von einer Hexe und hat jetzt deswegen diesen Körper. Und er versucht natürlich herauszufinden, okay, welche verdammte Hexe war das und wie kann ich diesen Fluch wieder aufheben? Mhm. Und Aschaf ist also dieser tricksame Typi, der ist so ein bisschen so, der bewahrt so ein bisschen den kühlen Kopf, versucht ihn so ein bisschen im Zaum zu halten, lenkt ihn so ein bisschen. Und ja, wir sehen im Prinzip so teilweise so verschiedene Fälle, die bearbeiten. Die gehen teilweise auch über 1, 2, 3 Folgen, weil die arbeiten quasi für so ein Magieministerium, also so diesen Orden der magischen Resonanz, und die überwachen mehr oder weniger so die faire Verwendung von Magie in der Welt. Das heißt, die gucken so, okay, läuft irgendwie alles nach Regeln oder gibt es irgendwo kriminelle Magier?
Okay. Das Ministerium für Magie.
Genau.
Oder Harry Potter.
Genau, so, ja, so in der Art. Genau, und was quasi passiert ist, wir begleiten die beiden so ein bisschen auf der Suche nach den problematischen magischen Fällen, und wir lernen dabei so ein bisschen immer mehr über die Charaktere, was oder über wie Magie funktioniert, welche Regeln es da quasi gibt. Genau, und wie man ja damit umgehen kann. Also mein Fazit dazu ist so ein bisschen, oder wenn du jetzt das so ein bisschen gehört hast, klingt das für dich stimmig oder hast du das Gefühl, also was ist dein Gefühl so von dem, was ich so gesagt habe?
Ich bin gerade komplett verwirrt von dem Setting, weil ich erstmal dachte so, okay, das ist so was Frühindustrielles, und dann kommt natürlich noch die Magiekomponente dazu. Ich dachte halt so, The Witch ist halt metaphorisch gemeint, das ist eine böse Hexe, aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich eine Hexe ist.
Ja.
Und ich kann davon mir gerade kein Bild von machen, wenn ich ehrlich bin, weil ich nicht wirklich weiß, in welche Richtung sich das gerade alles entwickelt. Okay, ja gut, die sind jetzt halt diese Lakaien von diesem Ministerium und jagen diese Leute. Ist das so ein bisschen so Man in Black mäßig, dass sie dann halt undercover unterwegs sind, niemand darf es wissen, oder ist es wohl bekannt, dass in dieser Welt Magie existiert?
Achso, denn das ist, genau, das ist eine gute Frage. Nee, das ist allgemein bekannt. Mehr oder weniger. Und es gibt auch, also da gibt es auch sehr unterschiedliche Haltungen mehr oder weniger zu. Manche verfluchen quasi die Hexen und sagen, okay, wir sollten ja alle auslöschen.
Okay.
Und dann gibt es quasi welche oder eine Hexe, die wurde da teilweise auch als Star gefeiert, mehr oder weniger, weil sie scheinbar den Leuten irgendwie geholfen hat auf eine gewisse Art und Weise. Aber das ist alles öffentlich und
Okay, sie kennen das alle.
ja.
Aber trotzdem sind die Leute da. Es ist halt so die magische Polizei, die einfach da ist.
Genau. Und das halt alles in so einem eher so einem, es ist nicht komplett düsteres Setting, aber so ein bisschen ernsteres Setting, sag ich jetzt mal.
Okay, dann lebt die Geschichte dann durch die Beziehung der beiden Charaktere oder eher durch das, was sie erleben?
Ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß es nicht, also ich kann es schwer sagen, weil
haben sie eine coole Dynamik?
Geht so.
Oh, das auch noch.
Also das ist so ein bisschen, weißt du, das Setting an sich ist schon ganz cool. So, es hat ne, dieses leicht düstere, das Worldbuilding ist, finde ich, sehr gelungen. Man kriegt irgendwie so ein Gefühl, okay, wie funktioniert die Welt eigentlich, auch wenn ich das jetzt gerade nicht so rüberbringen konnte. Aber es wirkt irgendwie wie so eine glaubhafte, irgendwie alternative Welt, so, in der es eben magisch, Magie und magische Wesen gibt. So. Aber das Problem ist, Guido ist halt als Charakter irgendwie funktioniert er nicht so richtig gut, weil er ist halt sehr, sehr einseitig. So, ne? Also Aschaf, also dieser Trickster ist schon ein bisschen interessanter und er hätte, glaube ich, vollkommen gut gepasst oder gereicht, wenn man irgendwie noch einen Counterpart dazu gefunden hätte, der so ein bisschen mit ihm da auf einer Ebene ist und spielt, aber Guido ist halt wirklich sehr stumpf.
Okay.
So, der ist wirklich super, super stumpf. Und ja, hat halt eigentlich nichts groß viel zu bieten, außer seine Kampfskills und ja, dass er irgendwie vorlaut ist, genervt ist und ja, das war's. Und das ist halt, daraus kann sich halt keine spannende Charakterdynamik, finde ich, so richtig entwickeln. So, weil das ist halt so, ja.
Es ist eine ganz typische Charakterdynamik. Also da haben wir den großen Stillen und die kleinere Person ist natürlich die laute Person.
Genau. Es ist so ein bisschen wie ein Hund und
sein
Alter.
Ja.
Genau.
Oh Gott, okay.
Das ist halt keine interessante Dynamik. So. Das ist
eine Dynamik, die schon sehr oft benutzt wurde. Es gibt Fälle, da funktioniert es und ist lustig und klappt. Und es gibt einige Fälle, die funktionieren leider nicht so gut.
Ja.
Die Hexe und das Biest, Fazit von den Folgen, die du bisher gesehen hast. Wie viele Folgen gibt es denn?
Ja.
Noch nicht so viele,
also ich habe 5 gibt es mittlerweile. Ich habe 4 oder 5 auch gesehen.
Mhm.
Ich gucke das schon weiter. Also es ist schon irgendwie unterhaltsam so. Aber es gibt halt so viele Punkte, wo ich mir einfach ein bisschen mehr erwartet hätte. Also zum Beispiel auch in den TikTok wurde es ja so gecuttet und so inszeniert, als wären das so ultra krasse, düstere Kämpfe und so weiter. In dem ersten Kampf, der in den ersten 2 Folgen vorkommt, da sieht man, also man sieht Guido ausholen zum Schlag und dann wird aber quasi, oder immer wenn was passiert, dann wird quasi zum Endergebnis gecuttet. Weißt du, oder jemand wird quasi von einem Dings aufgespießt und dann siehst du nicht diesen Prozess, sondern du siehst quasi nur, wie der Stachel kommt und dann siehst du quasi das Endbild, okay, sie wurde aufgespießt. So, und es passiert nicht, also weißt du, die Kampfanimationen werden nicht voll ausgeführt. So, oder Schläge werden quasi abgeschnitten und dann siehst du quasi nur, okay, die andere Person wurde geschlagen.
Gibt's ja als Stilmittel kann man das ja nutzen, aber anscheinend wirkt es sehr störend, wenn du es schon so erwähnst.
Ja, es ist, also das Problem ist halt,
ich muss nicht unbedingt sehen, wie jemand langsam aufgespießt wird, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt schon, aber wenn du halt, also Guido hat halt nichts wirklich zu bieten, außer Kampf.
Ja.
So, und wenn du das nicht darstellst, dann brauchst du diese Figur nicht. So, weißt du, das ist halt so.
Das ist ein gutes Argument.
Dass, wenn, ne, wenn du siehst halt nicht seine richtigen Moves, sondern du siehst halt nur, okay, er holt aus und dann ist der Kampf vorbei. So. Und das ist halt so, ja, okay, was ist denn jetzt passiert? So. Und das macht halt so ein bisschen schade, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht kommt in den späteren Folgen, entwickelt er sich da noch weiter oder so, oder man kriegt irgendwie mehr Einblick. Aber so in den ersten 4, 5 Folgen, die ich gesehen habe, war es ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ich gucke es wieder trotzdem weiter, weil mir die Stimmung so ganz gut gefällt und ich vielleicht die Hoffnung habe, dass da noch so ein bisschen was kommt. Aber es ist mal wieder, TikTok-Anime-Empfehlungen sind ein bisschen enttäuschend. Die sind einfach mit. So, was ist so?
Es ist interessant tatsächlich. Also vielleicht, vielleicht bist du auch nicht die Zielgruppe. Vielleicht sind wir auch.
Ja.
Vielleicht sind wir zu alt vielleicht für sowas, weil
vielleicht
ist es dann so ein Setting für Leute, die dann so gerade mit Anime angefangen haben, so sagen wir mal so 16, 17 und haben erst vor wenigen Jahren angefangen, Anime zu schauen und kennen halt die ganzen Klischees und Tropes noch nicht, weshalb es dann für die noch interessant wird, was ja auch okay ist. Und für uns, die dann jetzt schon seit über 20 Jahren und länger die ganzen 25 Jahre vielleicht sogar schon.
Alter, scheiße.
Ja, über 25 Jahre Anime schauen und alles irgendwie schon mal auf eine gewisse Art und Weise gesehen haben, da schon ein bisschen abgestumpft sind. Kann es sein, dass es dadurch dann uninteressant wird?
Ja.
Wir müssen halt aus einem anderen Blickwinkel sowas dann auch mal beobachten.
Das stimmt natürlich. Also ja, vielleicht muss ich auch einfach, ich weiß nicht, ob du machst ja auch auf TikTok irgendwie, vielleicht muss ich einfach mehr deine TikTok-Anime recommenden, aber die kenne ich ja schon.
Aber es sind ja keine Anime-Recommendations, die ich auf TikTok mache, sondern es sind ja die Geburtstage oder es sind ja News, wo ich dann sage, hey, komm, neuer Anime jetzt erschienen oder hey, jetzt kommt was oder hey, Spy Family Code White ist der erfolgreichste Anime des Jahres, weil das Jahr gerade angefangen hat und na klar, es ist der erfolgreichste Anime.
Ja, ja, stimmt. Ja. Aber eine Sache, die ich lassen muss, und das finde ich auch so ein bisschen interessant, also Gido ist ja eigentlich quasi so ein Hühne-Monster-Typ im Frau einer Körper. Dafür zieht er sich in diesem Frau, also der hat sich da richtig gut eingerichtet. Die Outfit, also ich habe, als ich diesen Anime geguckt habe, boah, da habe ich mir gedacht, okay, davor mache ich mir jetzt ein Foto von dem Outfit.
Slay.
Slay, Alter, Slay. Richtig, richtig classy, aber auch feminin und wo ich so dachte, so, nice. Das würde ich auch so anziehen.
Er weiß, was er mag.
Er weiß, was er mag.
Ist bei Ranma genauso gewesen. Bei Ranma dachte ich auch, jedes Mal, wenn Ranma sich als Mädchen, wenn Ranma ein Mädchen wurde, denke ich auch immer so, Kostüme sind alle on point. Also nicht Kostüme, also die Kleidung ist on point.
Ja. Das kann er auf jeden Fall. Das ist, also allein dafür muss ich schon weiter gucken. Vielleicht kriege ich noch ein paar Outfit-Ideen dadurch auf jeden Fall. das von daher, also ich werde es weiter gucken. Vielleicht werde ich nochmal, wenn sich das verändert hat, werde ich vielleicht irgendwann nochmal ein Fazit für die alle, die noch gerade so ein bisschen am Zweifeln sind, ob sie das gucken wollen oder nicht, werde ich nochmal sagen, ob sich das lohnt. Man muss dazu aber auch sagen, ich bin sehr anspruchsvoll oder sehr, sehr kritisch, glaube ich, was viele Sachen angeht. Ich sehe halt oft auch, okay, was hätte irgendwie noch besser sein können, wo habe ich irgendwie mehr erwartet. Vielleicht habe ich auch teilweise hohe Erwartungen.
Das denke ich mir auch meistens.
Keine Frage, man kann mit dem Anime Spaß haben, so ist es nicht. Der ist auch irgendwie unterhaltsam. Aber ich habe das Gefühl, man hätte auch noch mehr draus machen können.
Ja. Schade, aber vielleicht entwickelt es sich ja. Wir werden sehen. Ja. Vielleicht wird es ja wie Meshel sein, weil das hat sich ja auch entwickelt und jetzt ins Positive tatsächlich.
Ja. Jetzt sind wir ja quasi inhaltlich durch für heute, aber ich habe noch eine Frage. Wir haben ja jetzt quasi so ein bisschen Pause. Hast du irgendwie über die Pause so irgendwie schon was vor, anime-technisch?
Anime-technisch, also ich werde das weiterschauen, was ich jetzt schon schaue, also die Tagebücher der Apothekerin, Delicious in Dungeon und Solo-Leveling. Und Shangri-La Frontier. Das ist eigentlich ziemlich viel, was da läuft, aber ich habe jetzt gerade gar nicht geblickt, was demnächst alles erscheinen wird. Deswegen, ich lasse mich da so noch ein bisschen überraschen. Ich denke immer so, oh, das ist was Neues, da schaue ich mal rein. Da habe ich bisher noch keinen Plan. Also die alten Sachen werde ich bisher erstmal weiterschauen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe tatsächlich noch auf jeden Fall noch zwei Anime. Also ich will natürlich auch Shangri-La Frontier will ich auf jeden Fall gucken. Das Apothekerin-Ding will ich auch noch mal reinschauen. Aber Sachen, die wir jetzt hier noch nicht besprochen haben, sind noch zwei. Und zwar einmal Ishura. Auch eine TikTok-Empfehlung ist.
Ishura.
Muss ich mal schauen. Und das andere ist Metallic Rouge, was so ein bisschen so in so eine Sci-Fi-Richtung geht und aber auch ganz interessant klang. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das will ich auch auf jeden Fall schauen. Läuft, glaube ich, auch auf Crunchyroll. Ja, klappt schon.
Das noch auf jeden Fall gefällt mir.
das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, Metallic Root. Genau, das ist so der Plan. Ansonsten ich lese ja eigentlich nicht so viel Manga. Ich lese den Berserk-Manga momentan nochmal, weil ich ja irgendwie...
Oh, du hast doch hier auch gerade das Goldene Zeitalter gesehen, genau. Oder? Den Anime. Ja, ja. Das hätten wir auch noch besprechen können heute.
Stimmt, die drei Filme. Vielleicht,
oh ja, auf Netflix. Hatte ich ja auch schon vor einiger Zeit schon erzählt, aber...
Ja. Kann ich auch nochmal. Und da lese ich halt deswegen gerade den Manga weiter. Aber ich lese tatsächlich gerade noch einen anderen Manga weiter, weil Chiara mir den empfohlen hatte, beziehungsweise da irgendwie drauf gestoßen ist, bis sie empfohlen wurde. Und zwar Dandadan. Mhm. Kennst du den schon?
Ja, ja. Das ist von der Autor und Zeichner ist einer der Assistenten vom Chainsaw Man Autor gewesen.
Ah, okay. Den lese ich tatsächlich gerade und habe da sehr viel Spaß mit, weil. Das ist so ein kleines quirky Interessensgebiet von mir. Ich mag so Ich interessiere mich total für so Verschwörungstheorien-Kram. Also nicht jetzt im Sinne von was ist Impf, sondern so, was ist ich, so UFO-Geister und so weiter. Irgendwie ist das für mich, finde ich das total spannend und lese mich da gerne so ein, was die Leute so da denken.
Ich dachte eher, du bist die okkulte Person.
Ich bin eher tatsächlich auf der UFO-Seite. Ich bin
Ah,
weniger auf
okay.
der okkulten Seite. Chiara ist mehr auf der okkulten Seite, ich bin mehr so auf der
Okay.
UFO-Seite. Und genau darum geht es tatsächlich ja auch in dem Manga. Und der Handel, beziehungsweise der kriegt wohl eine Anime-Umsetzung jetzt im Herbst, worauf ich mich sehr freue. Und es kommt wohl noch einen Film zu Parepi Kome.
Ein Film, also ich habe nur
Im Film.
mitbekommen, dass eine
Wie Quatsch.
Live-Action-Umsetzung.
Oder eine, ich weiß nicht, ob es, doch, es war ein Film, glaube ich. Ich glaube,
Ja,
es war ein Film.
okay, ich dachte es, weil die Live-Action-Umsetzung wurde ja angekündigt.
Ah, okay.
Aber dass ein Film noch kommt, da bin ich auch sehr gespannt.
Genau, Road to Summer, irgendwas, weil die wollte ja quasi auf dieses große Sommer Festival da spielen, mehr oder weniger. Und die hatte, glaube ich, jetzt diesen Gig, und sie hatte quasi in der letzten Season war es ja so, dass sie für diese Wildcard halt gewisse Anzahl Follower oder irgendwie sowas haben musste in einer gewissen Zeit. Das hat sie sich ja quasi gerade so erspielt gehabt. Und jetzt geht es wahrscheinlich noch darum, keine Ahnung, wie sie sich vorbereitet auf dieses große Sommerkonzert, wo sie spielen möchte. Dazu soll es, ich glaube, sogar diese Season einen Film geben, also irgendwann in den nächsten ein, zwei Monaten.
Ah, nice.
Habe ich zumindest gehört. Weiß ich aber noch nicht. Aber wenn ich mehr dazu weiß, dann sage ich dir Bescheid. Du bist ja auch großer Film, Anime-Film-Fan, deswegen.
Ja, ach, genau, wenn wir gerade über Anime-Filme sprechen, ne? Demon Slayer, nächste Season. Der Film kommt ja auch bald. Die
Stimmt.
Hashira-Arc.
Ja. Weiß ich nicht. Also ich hab ja die Staffel gesehen.
Die war schwach.
Und
Die Uni
ja,
war super schwach.
weiß ich
Also.
nicht, ob ich mir den Film nochmal angucken muss.
Nee, nee,
Also ich.
es kommt ja neuer. Ist ja die
Ach so.
Fortsetzung.
Ach stimmt, der Hashira Trainings. Stimmt,
Hashira
du hast recht, du
Trainingsarc
hast recht.
beginnt.
Ja, richtig. Ha, stimmt.
Nee,
Ja gut,
nee,
das gucke ich
nee,
gern.
Sword Swim Village muss ich jetzt auch nicht nochmal mir antun, aber
Ja.
Hashira Trainingsarc kommt ja.
Ja gut, den würde ich mir tatsächlich dann angucken, wenn der
Ja.
dann kommt.
Am 23. Februar, wie ich gerade sehe.
Oh, also praktisch quasi pünktlich zu
Ja,
unserem Urlaub.
zu meinem Urlaub. Ja, aber da bin ich dann halt nicht in Deutschland. Du auch nicht. Und der läuft dann in Kinos.
Ja, schade.
Ja, schade, ja.
Ja,
Ist dann
schade.
halt so.
Also nach unserem Urlaub, wenn er dann noch läuft, müssen wir den mal irgendwie nachgucken oder so.
Ja.
Mal gucken.
Schade. Ja, gut, ist dann halt so. Alles klar. Dann war es das dann auch erstmal heute für die Folge. Wie gesagt, wir haben es auch eben gesagt, wir sind im Urlaub, deswegen wird die nächste Folge ausfallen und erst im April sind wir wieder für euch da mit der 60. Folge vom Anime Talk. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir sind auf Spotify, iTunes und allen anderen Podcast-Kanälen verfügbar und hier unter anderem auch bei YouTube. Schaut's gerne rein. Teilt es gerne mit euren Freunden und ich hoffe, wir sehen uns dann dieses Jahr eventuell auf der einen oder anderen Messe. Ansonsten Julina und ich oder uns seht ihr dann demnächst wieder hier. Dankeschön, Julina, für die wunderbare Folge.
Vielen, vielen Dank, Wirt, für die wunderbare Moderation und Führung und alles.
Dankeschön und euch dann noch viel Spaß beim Anime schauen und beim Zuhören. Wir sehen uns dann hoffentlich und hören uns natürlich bald wieder. Bis dann.
Ciao.